Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radl Info am 25. Juni. Schön, dass ihr uns zuhört. Heute widmen wir uns einem großen Thema. Sexualisierte Gewalt wird als Kriegswaffe im Sudan eingesetzt. Im heutigen Radl Info hören wir von der Situation von sudanesischen Geflüchteten im Tschad. Und dann, ganz am Ende der Sendung, blicken wir wie jede Woche auf das Kulturprogramm der nächsten Tage. Heute startet das Belluar-Bollwerk-Festival in Fribourg. Am Dienstag sitzt die schweizerisch-chilenische Künstlerin Eugenia Poblete auf der Bühne am Webstuhl. Für sie stehe der Webstuhl für Weitergabe und Wissen, das sagt die schweizerisch-chilenische Künstlerin Eugenia Poblete. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Sarah Heinzmann. Schön, dass ihr uns zuhört.
Radl Info.
Soweit also der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen nun zu den Nachrichten des Tages. In Venezuela hat gestern Abend die Erde gebebt. Weite Teile des Landes wurden dabei erschüttert. Über das Ausmaß der Schäden ist noch wenig bekannt. Bisher wurden 32 Todesopfer gemeldet. Mindestens 700 wurden verletzt. In der Hauptstadt Caracas sind laut SRF mehrere Häuser zusammengefallen. Es handelt sich damit um das stärkste Beben in der Region seit 100 Jahren. Die Präsidentin Delcy Rodriguez hat den Notstand ausgerufen. Die Schweiz will bei der Auslandshilfe sparen. Über 100 Millionen sollen bei der Entwicklungszusammenarbeit gekürzt werden. Das sind 100 Stellen beim Bund, aber auch im Ausland. Alle Projekte in Lateinamerika sollen ganz gestrichen werden. Die Maßnahmen werden kritisiert von der SP und auch von der Allianz Süd, dem Zusammenschluss der Entwicklungsorganisationen in der Schweiz. Statt dem Kampf gegen die Armut würden nun vermehrt Eigeninteressen im Fokus stehen, so Allianz Süd gestern. Die Gletscher hierzulande werden ihre Winterreserve schon in den kommenden Tagen aufbrauchen. Das hat ein Gletscherforschungsteam der ETH berechnet, wie SRF berichtet. Das hat nicht nur mit der aktuellen Hitzewelle zu tun. Wie der Glaziologe Matthias Huss gegenüber SRF erklärt, konnten die Gletscher aufgrund des schneearmen Winters zu wenig Reserven aufbauen. Hitzewellen bereits im Mai ließen die Gletscher zudem ungewöhnlich früh schmelzen. Im Mordfall im Königsbergwald hat das Bundesgericht den Schuldspruch bestätigt. Das Bundesgericht stützt sich damit auf das Urteil des Berner Obergerichtes. Dieses hat die Mutter des ermordeten Kindes für schuldig befunden und zu 18 Jahren Haft verurteilt. Nach Betrachtung aller Umstände würden keine Zweifel daran bestehen, dass die Mutter die Tat begangen habe. Das geht aus dem gestern publizierten Urteil hervor. Ein Meldetool gegen Sexismus. Heute lancieren die Städte Bern, Zürich und Luzern ein gemeinsames Meldetool gegen Übergriffe. Die beteiligten Städte wollen damit die Bevölkerung für Sexismus und Queerfeindlichkeit sensibilisieren. Mit dem Zusammenschluss können die Synergien genutzt werden, anstatt je eine eigene Plattform zu erstellen, so die Gemeinde Bern in einer Medienmitteilung. Weitere Städte wollen sich anschließen. Das waren die Nachrichten des Tages mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Sarah Heinzmann. Damit zum Schluss noch zum Wetter. Für die nächsten drei Tage heißt es ununterbrochen Sonne, Sonne und nochmal Sonne. Die Temperaturen steigen heute Donnerstag, freitags und samstags auf 35 Grad. Am Sonntag heißt es dann 32 Grad. Abkühlung gibt es dann ab Anfang der nächsten Woche.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Sexualisierte Gewalt ist eine Waffe im Krieg, etwa im Sudan. Im westlich angrenzenden Tschad finden viele geflüchtete SudanesInnen Zuflucht. Sie leiden unter den Auswirkungen der geschlechtsspezifischen Gewalt, unter Vergewaltigungen oder Sklaverei, hier insbesondere durch die Rapid Support Forces. Rabe-Inforedaktorin Simon Keller hat sich damit beschäftigt.
Simon, du hast recherchiert zu sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt im Konflikt im Sudan und dazu auch die Situation von Geflüchteten im Tschad betrachtet, hast mit verschiedenen Personen gesprochen. Wie ist denn die Situation aktuell im Tschad?
Gemäß der Denkfabrik International Crisis Group sind seit dem Ausbruch des Krieges im Sudan im April 23 fast 1 Million Menschen in das westlich gelegene Nachbarland Tschad geflohen. Die angrenzende Region Darfur, die ist größtenteils von den paramilitärischen Rapid Support Forces kontrolliert. Die International Crisis Group geht davon aus, dass die Zahl der Geflüchteten mit dem anhaltenden Konflikt weiter steigen wird. Jetzt in diesem Gespräch geht es vor allem um die Region Wadai im Osten des Landes von Tschad. Dort lebt der Großteil der sudanesischen Geflüchteten. Die Region ist bereits von großer Armut und ethnischen Spannungen zwischen arabischen und nicht-arabischen Bevölkerungsgruppen geprägt. Auch das Gesundheitssystem ist bereits schwach.
Teilen diese Perspektiven denn auch die Personen, mit denen du gesprochen hast?
Ja, ich habe mit Charlotte Giesler gesprochen von der Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Bern, Women's Hope International. Sie hat Ähnliches berichtet und auch Dahab Manoufi. Er ist aus Tschad und selbst Direktor bei einer Partnerorganisation von Women's Hope International. Dahab Manoufi kritisiert Folgendes.
Malheureusement, de nombreuses organisations humanitaires.
Leider würden viele humanitäre Organisationen die Situation der dort lebenden tschadischen Bevölkerung vergessen. Sie würden sich vor allem mit ihren Maßnahmen auf die geflüchteten SudanesInnen konzentrieren. Und das gäbe dann auch einen Nachteil der einheimischen Bevölkerung. Das birgt also ein Risiko für Spannungen zwischen der sogenannten Host Community, der bereits dort lebenden tschadischen Bevölkerung und den neu angekommenen SudanesInnen.
Charlotte Giesler von Women's Hope International war ja kürzlich selbst vor Ort im Tschad. Was hat sie dort vor Ort denn genau gemacht?
Sie war dort, um Mitarbeitende und lokale Partnerorganisationen und auch Behörden zu treffen. Diese NGO Women's Hope International konzentriere sich vor allem auf sexuelle und reproduktive Gesundheit, insbesondere auf die Unterstützung von schwangeren Mädchen und Frauen. Die Organisation unterstützt unter anderem den Bau von Geburtshäusern und Operationssälen, die Versorgung mit Nahrungsmitteln für PatientInnen sowie Verteilung von Hygieneartikeln. Sie engagieren sich auch für den Zugang zu sauberem Wasser und für eine sichere Infrastruktur in den Flüchtlingsunterkünften, also nannte da die Beleuchtung zum Beispiel auf dem Weg zu Toiletten.
Du hast gerade gesagt, der Hauptfokus der Organisation liege auf der Unterstützung von Frauen und Mädchen. Wie sieht die Situation diesbezüglich denn aus?
Genau, es geht vor allem um die sexuelle und reproduktive Gesundheit. Und was Charlotte Giesler da erklärt hat, war, dass Schwangerschaften in diesem Kontext leider häufig die Folge von geschlechtsspezifischer Gewalt beziehungsweise konfliktbasierter geschlechtsspezifischer Gewalt sind.
In the context of Sudan, as many conflicts, really sexual violence is used as a weapon of war. So you also have the concept of conflict related
sexual violence. Die geschlechtsspezifische Gewalt und sexuelle Gewalt beschreibt sie im Sudan als eine gezielt eingesetzte Kriegswaffe, was auch als Verstoß gegen die Menschlichkeit gesehen wird auf juristischer Ebene.
Ein Verstoß gegen die Menschlichkeit, juristisch gesehen, sehen das andere auch so?
Ja, die Vereinten Nationen und viele lokale Organisationen sowie Menschenrechtsorganisationen kommen in ihren Berichten ebenfalls zu diesem Schluss. Erst diese Woche veröffentlichte auch das Menschenrechtsbüro der UN einen neuen Bericht. Dieser bestätigt die bisherigen Erkenntnisse und zeigt, dass sowohl Fluchtrouten als auch Orte der Vertreibung für viele Frauen und Mädchen zu Gefahrenzonen geworden sind. Also die Berichte kommen zum Schluss, dass geschlechtsspezifische Gewalt und sexuelle Gewalt tiefgreifende und langfristige Auswirkungen hat auf die Opfer, die Familien und die Gemeinschaften.
Wie genau denn?
Ein Aspekt ist die Stigmatisierung. Charlotte Gisler erklärte mir, dass Überlebende von sexualisierter Gewalt häufig nicht nur mit den Folgen der Gewalt selbst kämpfen, sondern auch mit der gesellschaftlichen Ausgrenzung, also mit der Stigmatisierung.
They're really scared to ask for support based on the crimes they had to experience.
Also aus Angst vor Scham, Schuldzuweisungen oder Ablehnung sprechen viele Betroffene nicht über das Erlebte. Dadurch wird der Zugang zu medizinischer und psychosozialer Unterstützung zusätzlich erschwert. Das habe zur Folge, so Charlotte Gisler, dass Frauen von Familien oder ihren Partnern ausgestoßen werden. Finanziell fallen die Ressourcen weg. Sie müssen selbst für die Kinder aufkommen.
Has the consequence that this woman, for example, because of seeking help, has no access to resources anymore for herself and for taking care of kids.
Ein weiterer Grund, den der fehlenden Meldungen von Fällen sieht, da hat Manufi im eingeschränkten Zugang zu umfassenden Dienstleistungen.
Dans mon travail quotidien, les principaux défis sont de plusieurs ordres, notamment la sous-déclaration des cas en raison de la stigmatisation et de la peur.
Es brauche auch eine Notwendigkeit, die Vertraulichkeit und Sicherheit der Überlebenden zu gewährleisten.
Wichtig ist also, dass die Sicherheit und die Vertraulichkeit der Überlebenden gewährleistet ist. Gibt es noch weitere Dinge, die es braucht, damit dieser Stigmatisierung entgegengewirkt werden kann?
Charlotte Gisler betont, dass Sensibilisierung ein zentraler Faktor sei. Es brauche diese Sensibilisierung, also Prävention. Dabei gehe es nicht nur um die Sensibilisierung von Rechten der betroffenen Frauen selbst, sondern auch um die Sensibilisierung von Vorstehern, von Gemeinschaften, der lokalen Behörden, aber auch um die Sensibilisierung des Pflegepersonals oder der eigenen humanitären Organisationen.
Charlotte Gisler nennt also auch die humanitären Organisationen selbst. Weshalb genau?
Sexualisierte Gewalt und ähnliche Dynamiken, die können auch außerhalb des Konflikts stattfinden. Und Missbrauch von Machtverhältnissen, die gibt es in jeder Gesellschaft, erklärt auch Charlotte Gisler. Patriarchale Gewalt durchziehe Gesellschaften und sie mache auch vor humanitären Strukturen nicht halt. In diesem Monat wurden beispielsweise Mitarbeitende von Médecins Sans Frontières, also Ärzte ohne Grenzen, entlassen, nachdem Vorwürfe bekannt wurden, wonach sie von Frauen sexuelle Gefälligkeiten im Austausch für Hilfe verlangt haben sollen.
Die Stigmatisierung und diese patriarchale Gewalt macht es für Frauen also besonders schwierig, über ihr erfahrenes Unrecht zu sprechen.
Ja, und genau das ist ein großes Problem. Die Aussagen von Überlebenden sind zentral für die Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen und auch dafür, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, also für Gerechtigkeit. Deshalb müssen auch die Zahlen in entsprechenden Berichten sorgfältig gelesen werden. Denn dokumentiert werden kann nur, was überhaupt erfasst werden konnte.
Vorsicht beim Lesen der Zahlen, wie meinst du das genau?
Die Vereinten Nationen arbeiten mit sehr sorgfältigen und systematischen Methoden, erklärt Charlotte Gisler. Das sei natürlich wichtig. Das brauche Zeit, um Interviews mit Überlebenden zu führen und ihre Einwilligung einzuholen. Es braucht aber auch Geld. Charlotte Gisler sagt es so.
Even if you see a number, okay, this year they report 800 cases, next year it's 600, and then you read in a phrase, there is a reduction of the numbers, and you're like, no, it's not a reduction of the numbers, it's the reduction of the funds needed to go to an area and document the violations.
Also wenn weniger Fälle dokumentiert würden, bedeutet das nicht automatisch, dass weniger Gewalt stattfindet. Oft fehlen schlicht und einfach die finanziellen Mittel, um die Dokumentationsarbeit im bisherigen Umfang fortzuführen.
Hast du ein Beispiel dafür?
Sie, Charlotte Gisler, nennt da die Personalkosten, Fahrzeuge, Treibstoffe und oft auch Sicherheitsbegleitung, die es braucht, wenn Mandatspersonen von der UN beispielsweise in Konfliktgebiete gehen. Das kostet. Und in einer Zeit, in der die humanitäre Hilfe weltweit unter Finanzierungsdruck steht, wird das zunehmend schwierig. Sie betont deshalb, dass Zahlen nicht die gesamte Realität abbilden, sondern lediglich eine Tendenz sichtbar machen.
So wie es Charlotte Gisler erzählt, fehlen also finanzielle Mittel, die gekürzt wurden. Wie wirken sich denn diese Kürzungen vor Ort konkret aus?
Die Auswirkungen würden Sie bereits spüren, sagt Charlotte Gisler, und es seien vor allem geschlechtsspezifische Aspekte, die als erstes wegfallen.
We start to see the consequences, especially on gender-based violence or all the gender-related aspects, because this is one of the first aspects that is being cut. Because people are like, yeah, boy, it's not an emergency, and in the same time,
denn Menschen würden denken, es handle sich nicht um einen Notfall, doch das sei ein Witz, denn geschlechtsspezifische Aspekte, geschlechtsspezifische Gewalt und Ungerechtigkeit, die seien Querschnittsthemen, die in humanitären und Entwicklungskontexten zum Tragen kommen. Also werden sie nicht angegangen, kehren sie in gewalttätigerer Form zurück, sagt sie.
Das sind allesamt nicht sehr gute Aussichten. Gibt es dennoch etwas Positives zu berichten?
Sie nennt einen Aspekt, den sie als positiv sieht, und zwar, dass Women's Hope International aufgrund dieser Kürzungen versucht, möglichst viele Ressourcen direkt in diese lokalen Organisationen zu investieren, also statt hohe Verwaltungskosten aufzubauen. Das hat auch zur Folge, dass besser verstanden werden könne, was denn die betroffenen Gemeinschaften tatsächlich benötigen.
Simon, du hast lange mit den beiden GesprächspartnerInnen über ihre Erfahrungen vor Ort gesprochen. Habt ihr auch darüber gesprochen, was aus diesen Erfahrungen heraus nun besonders wichtig ist für die beiden?
Ja, also Dahab Manufi meinte, für ihn sei es wichtig, dass vor allem die Sensibilisierung stattfindet und auch die Berücksichtigung dieser Host-Communities vor Ort, damit es nicht zu mehr Spannungen kommen. Aber grundsätzlich würden sich diese Communities, die Gemeinschaften, die SudanesInnen und die TschadInnen, aufgrund der Nähe des Landes auch gut verstehen. Charlotte Gisler selbst hat gesagt, natürlich mache es sie traurig, vor allem die Erfahrungsberichte der Frauen und Mädchen. Und sie wünscht sich, dass ignorierte Konflikte wie Sudan anerkannt werden.
We do not talk about so many conflicts that are happening, so we do not even give the justice of recognizing those survivors.
Ihr ist es also wichtig, dass die Menschen, die wenigen Zeugnisse, die rauskommen, gehört und anerkannt werden.
Vielen Dank, Simon.
Rabe Info. BKA on Air.
Es ist Donnerstag und wir gehen mit BKA on Air, die Berner Kulturagenda im Rabe Info. Immer donnerstags ist eine der RedakteurInnen bei uns zu Gast und berichtet von den Tätigkeiten bei der Berner Kulturagenda. Melina Denisch, schön, dass du hier bei uns im Studio bist. Was bringst du uns heute mit?
Hallo Sarah. Ich durfte mich mit einer sehr spannenden Künstlerin beschäftigen, Eugenia Poblete. Sie arbeitet in Fribourg und lebt auch dort und ist aber in Chile aufgewachsen. Und die Künstlerin kommt mit ihrer Performance Vixal ans Belvoir Bollwerk Festival.
Kannst du uns erklären, was genau ist denn das Belvoir Bollwerk Festival überhaupt?
Ja, das Festival bringt jedes Jahr verschiedene künstlerische Positionen zusammen. Dabei zeigen Künstlerinnen Performances aller Art. Es gibt Lesungen, es gibt auch musikalische Performances. Und zudem gibt es auch im Rahmen der Performances verschiedene Workshops oder auch Ausstellungen.
Das Festival ist jedes Jahr unter einem Thema konzipiert. Was ist das diesjährige Thema?
Das Thema des diesjährigen Belvoir Bollwerk ist Underground Complicities. So kurz gesagt geht es bei diesem Thema darum, Geschichten aus dem Untergrund ins Scheinwerferlicht zu rücken, auf die Bühne zu bringen. Dabei handelt es sich bei den Geschichten vor allem um historische Einschnitte, die oftmals so aus unserem Gedächtnis gelöscht wurden. Dabei kreist das Thema vor allem um so Dinge wie Archive, Ausbeutung, Rohstoffabbau und Kolonialisierung. Und zugleich fragt das Thema Underground Complicities eben auch nach Komplizenschaften, die möglicherweise im Untergrund entstehen können.
Das Festival gräbt sich also tief in das Weltgeschehen ein. In was hast du dich bei deiner Recherche genau vertieft auseinandergesetzt?
Ich habe mich für meinen Artikel mit der Performance Vixal, der schweizerisch-chilenischen Künstlerin Eugenia Poblete, beschäftigt. In dieser Performance steht die Künstlerin mit einem 4 Meter großen Webstuhl auf der Bühne und interagiert mit einer Mapuche-Schärpe.
Das müssen wir noch ein bisschen ausführen. Was ist genau mit Mapuche und mit Vixal gemeint?
Ja, diese Wörter sagten mir am Anfang meiner Recherche auch nicht mega viel. Vixal bedeutet Webstuhl auf Mapudungun. Das ist die Sprache der Mapuche. Die Mapuche sind eine indigene Gemeinschaft aus Südamerika und sie wurden vor allem im späten 19. Jahrhundert militärisch unterdrückt und von europäischen Siedlern von ihrem Land vertrieben. Heute leben aber immer noch sehr viele Menschen mit Mapuche-Herkunft in Südchile und Argentinien. Und bis heute kämpft die Gemeinschaft um Landrechte und kulturelle Anerkennung.
Es geht also um die Gemeinschaft der Mapuche. Was genau hat es mit dieser Schärpe auf sich, die du davor erwähnt hast?
Schärpen gehören zu den traditionellen Kleidungsstücken der Mapuche. Diese Schärpe, mit der Eugenia Poblete auf der Bühne stehen wird, ist auf eine sehr wundersame Weise zu ihr gekommen und begleitet sie jetzt schon eine ganze Weile, wie die Künstlerin erzählt.
Vor 15 Jahren habe ich dieses Textilstück auf einem Flohmarkt in Freiburg gefunden. Seit dieser unerwarteten Begegnung begleitet mich eine Frage, die fast schon zu einer Obsession geworden ist. Wie konnte ein Textilstück, das voller symbolischer Bedeutung steckt und tief mit meiner Heimat verbunden ist, bis in die Schweiz gelangen und in meine Hände fallen? Diese Frage ist der Ausgangspunkt der Performance. Ich frage mich, welche Erinnerungen, Lücken oder Verbindungen es noch in sich birgt und was es zu erzählen hat.
Ein einfacher Fund in einer Brocke wurde also zum Ausgangspunkt für die ganze Performance.
Ja, genau. Und für die Künstlerin ist dieser Webstuhl, mit dem die Schärpe produziert wurde, eine Art lebendiges Archiv.
Wenn ich vom Vixal, dem Webstuhl, als einem lebendigen Archiv spreche, meine ich damit, dass das Weben nicht nur Formen oder Muster bewahrt, sondern auch Wissen und Arten, sich mit der Welt zu verbinden. In den Kulturen der Anden war das Weben nie eine rein technische Tätigkeit. Für mich steht der Webstuhl für Weitergabe und Wissen. Jede Geste birgt eine Erinnerung. Es handelt sich nicht um Wissen, das in einer Vitrine aufbewahrt wird. Es wandelt sich jedes Mal weiter, wenn jemand webt. Es ist eine Erinnerung, die durch die Körper und über die Zeit hinweg lebendig bleibt.
Eugenia Poblete steht also mit einem Webstuhl auf der Bühne und verwebt Erinnerungen. Gibt es noch etwas anderes, was auf der Bühne passiert bei der Performance?
Ja, also die Performance setzt sich, wie gesagt, aus diesem Weben zusammen, aber auch noch aus Klang und Stimme. Und ich habe Eugenia Poblete auch gefragt, wie sich diese drei Dinge auf der Bühne zusammensetzen.
Pour moi,
diese drei Ausdrucksformen ermöglichen es mir, eine Geschichte aus verschiedenen Perspektiven zu erzählen. Das Weben spricht die materielle Erinnerung an. Die Stimme vermittelt Erzählungen, Fragen und Präsenz. Und der Klang eröffnet einen Raum, den Worte nicht immer erreichen. Diese Ebenen verflechten sich miteinander und vertiefen so das Erlebnis. Der Körper lässt nicht nur hören und sehen, er spürt auch.
Die Künstlerin ging für ihre Recherche für die Performance selbst in ihre Heimat zurück nach Chile und sie erlernte das Weben und grub sich in ihre eigene Familiengeschichte ein. Und zudem hat sie sich für die Recherche der Performance auch mit Klang- und Textilkünstlerinnen aus Südamerika mit ihnen zusammengearbeitet.
Seit der Gründung von Vixal arbeite ich mit der Klangkünstlerin Juli Santa Cruz zusammen, mit der wir die gesamte klangliche Dimension des Werks entwickelt haben. Für diese Präsentation war es mir wichtig, mit KünstlerInnen zusammenzuarbeiten, die mit den Regionen verbunden sind, aus denen diese Forschung ihre Inspiration bezieht. Barbara González beschäftigt sich mit experimentellen Klangpraktiken und Loretta Mialen ist eine Mapuche-Textilkünstlerin. Wir integrieren Klänge, Texte in Mapudungun und einen großen, 4 Meter langen Mapuche-Webstuhl. Diese künstlerische Zusammenarbeit besteht darin, verschiedene Formen des Wissens zusammenzuführen, um diese Geschichte weiterzuweben.
Vielen lieben Dank, Melina, für diesen Einblick in das Schaffen der chilenisch-schweizerischen Künstlerin Eugenia Poblete. Die Performance Vixal ist am Belvoir Bollwerk Festival am Dienstag um 20 Uhr im Grenier de l'Arsenal in Fribourg zu sehen. Weitere Performances kann man sich ab heute bis zum Samstag, dem 4. Juli, mit ansehen. Das Thema des diesjährigen Festivals ist Underground Complicities. Dazu gibt es einen ausführlichen Beschrieb online, den es sich laut Melina zu lesen lohnt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Damit sind wir am Ende angekommen vom Rabe Info am heutigen Donnerstag, den 25. Juni. Diese Sendung wird um 18 Uhr wiederholt. Habt ihr Anregungen zu dieser Sendung, dann schreibt uns doch eine E-Mail. Wir freuen uns, von euch zu hören. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es dann morgen wieder, wie immer, um 11 Uhr. Zum heutigen Info beigetragen haben Noah Bio und Simon Keller. Am Mikrofon Sarah Heinzmann.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.